Jesu, Friede sei mit euch. Amen. Bitten wir unseren Herrn in der Stille, dass sein Wort unser Herz erreicht und uns ganz erneuert von innen heraus. Herr Jesus, sprich du jetzt zu jedem, der hier ist. Du siehst, wo jeder gerade steht, Herr. Du kannst jeden erreichen, unser Retter. Amen. Ich weiß nicht, wer das gerade erkannt hat, diese Melodie. Thomas, vielen Dank. Das war die Titelmelodie von Alf. Aber den kennen nur so alte Leute wie ich. Jetzt muss ich gucken, weil ich meine ganze Predigt mit Taufwasser geflutet habe. Das ist noch gut. Wir hören das Evangelium für diesen Sonntag aus Johannes 8. Ich lese uns die Einheitsübersetzung. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie Jesus auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiter fragten, richtete sich Jesus auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort. Zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Herr, segne uns dein Wort. Amen. Liebe Konfirmierte, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, stellt euch vor, einen Tag im Juli, so richtig krachheiß wie letzten Sonntag und nochmal sehr viel heißer. Und dann geht ihr abends ins Bett und morgens wacht ihr auf und es ist irgendwie ein bisschen kalt. Ihr schaut aus dem Fenster und reibt euch die Augen, eine 1 Meter hohe geschlossene Schneedecke. Das im Juli. Was für eine Überraschung, völlig unmöglich, unglaublich. Jetzt muss man ja, wie ich gelernt habe, in Klingenthal auf einiges gefasst sein, was Kälte angeht, aber das 1 Meter Schnee im Juli wahrscheinlich dann nicht mal hier. Maximal das Gegenteil dessen, was man erwarten würde im Juli. Große Überraschung. Noch viel unglaublicher als dieses merkwürdige Wetterereignis ist das Abendmahl. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal völlig überrascht vor dem Abendmahl stand. So überrascht, dass er es kaum für möglich halten konnte, was da jetzt passiert. Was ist am Abendmahl denn so überraschend? Wir hatten gerade im Predigtext gehört von den Steinen, die geworfen werden sollen, um jemand zu verurteilen. Und eigentlich ist es so, wenn wir zum Altar gehen, zum Abendmahl, dann müsste ein Stein auf uns fliegen vom Altar aus und uns erschlagen. Das hört sich jetzt ziemlich krass an, aber genau das bezeugt uns die Bibel glasklar, nämlich, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann. Dass kein Mensch vor Gott gerecht ist. Dass nach dem Maßstab seiner göttlichen, vollkommenen Gerechtigkeit wir alle als Sünder im Gericht Gottes erledigt sind, gesteinigt. Und diese Steine des göttlichen Gerichts, die fliegen auch tatsächlich los, aber sie treffen Gott selbst. Genauer seinen Sohn, der Gekreuzigte, den wir hier am Altar sehen, ihn hat das Gericht Gottes getroffen, er ist der Gesteinigte. Und genau das ist das Unglaubliche, das Unmögliche und das Überraschende. Wer Jesus sein Leben gegeben hat, wer mit Jesus geht, wenn der zum Abendmahl geht, dann fliegt auf ihn kein Stein des Todes, sondern er bekommt das Brot des Lebens in seine Hand, geschenkt, ohne Leistung. Das ist das Unglaubliche und das Überraschende. Vom Abendmahl strahlt eine unglaubliche Welle der Barmherzigkeit Gottes uns entgegen. Wir sind eigentlich als Sünder so weit entfernt von Gott und Gott kommt uns so überraschend nahe, so überraschend, dass wir den Leib und das Blut seines Sohnes in uns aufnehmen dürfen. Wir wissen, nichts kommt uns so nahe wie Essen und wie Trinken. So nahe kommt uns Gott, wo wir doch eigentlich so ferne von ihm sind. Das wäre wie 1000 Meter Schnee im August bei gleichzeitig 50 Grad. Das Abendmahl ist genau das, eine überwältigende Überraschung der Barmherzigkeit Gottes. Maßlos und unverdient, maximal das Gegenteil, was ich als Sünder erwarten kann. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man zum Abendmahl geht, man ist ja so ein bisschen routinierter Abendmahlsgänger mit der Zeit, man müsste sich eigentlich jedes Mal die Augen reiben, wenn man Brot und Wein beim Abendmahl in die Hand bekommt. Der Liederdichter Hiller hat es in einem Lied wunderbar sich die Augen gerieben. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähl ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Nicht eine Faust kommt uns entgegen, sondern die liebevolle Hand Gottes im Abendmahl. Und das ist so schön. Johanna bedeutet, der Herr ist gnädig. Genau das ist es. Also genau so können wir zum Abendmahl gehen. Diese wunderbare Barmherzigkeit Gottes zu empfangen. Und es ist natürlich die spannende Frage, und wie gehen wir dann wieder weg nach dem Abendmahl, wenn wir die Kirche wieder verlassen, wenn es wieder Montag und Alltag ist? Sind wir dann da wie jemand, der erfüllt ist von Gottes Barmherzigkeit? Oder überwältigt ist von Gottes Barmherzigkeit? Sind wir dann wie jemand, der von Gottes Barmherzigkeit so reich beschenkt ist, dass er gar nicht anders kann, als diese Barmherzigkeit weiterzugeben? Also, wie sieht's denn bei uns aus nach dem Abendmahl? Haben wir auch eine ausgestreckte Hand oder doch noch diesen hier? Wie gehen wir zurück als Barmherzige? Das Problem ist, offenbar funktioniert gerade das sehr oft nicht so richtig. Wenn wir uns mal selbstkritisch fragen, sind wir nicht gar nicht so selten diejenigen, die sich bücken nach den Steinen und werfen, um andere zu verurteilen. So wie im Predigttext. Und man muss fast schon sagen, zum Teil fast schon genießen, andere zu verurteilen. Aber das ist ja schließlich auch nötig. Schließlich gibt es ja nun genügend Gelegenheiten und genügend Leute, wo man mal so richtig deutlich reinfahren muss. Kräftig verurteilen, scharf kritisieren, Tacheles reden. Hat man nun genügend Notwendigkeiten, ganzen lieben langen Tag? Sicher, das ist so. Und genau so haben auch die Pharisäer und Schriftgelehrten gedacht. Nach damaligem Recht, so haben sie es gesehen, mussten sie diese Frau steinigen, verurteilen. Und genau das unterläuft Jesus mit seiner Barmherzigkeit. Er sagt am Ende dieses Berichts nicht, ach, so schlimm war es ja gar nicht. Er sagt zu der Frau, geh und sündige ab jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich tief im Herzen schon mal aufgefallen ist, was Jesus für Nachfolger will. Keine Verurteiler, sondern Barmherzige. Keine Verurteiler, sondern Barmherzige. Das heißt nicht solche Leute, die Sünde bagatellisieren und kleinreden, sondern die dazu aufrufen, aus der heilsamen Kraft des Blutes Jesu neu anzufangen, Vergebung zu erfahren. Keine Verurteiler, sondern Barmherzige will offenbar Jesus. Warum? Vielleicht, weil unsere Welt und vielleicht, weil unser Tal genau das braucht, Barmherzige. Leute, die wirklich vom Abendmahl beeinflusst sind, wie es in einem Lied heißt, weil Christi Blut beständig schreit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Wer von euch im Verkehr unterwegs ist, sind irgendwie alle, da gibt es dieses Verkehrsschild, das ist rund und das ist rot und in der Mitte hat es so einen weißen Balken. Und wer vom Abendmahl wieder rausgeht in den Alltag, der sollte dieses Verkehrsschild mitnehmen. Ihr wisst ja, was das bedeutet, die Fahrschule schon gemacht haben, hier darf man nicht reinfahren. Rotes Schild mit weißem Querbalken. Und genau dieses Verkehrsschild, das sollte in unserem Kopf hell aufleuchten, wenn wir mal wieder uns bücken, zu den Steinen greifen, um jemand zu verurteilen. Wie lautet dieses Einfahrtverbotsschild? Es ist nichts anderes als Jesu Wort. Wenn wir bücken, bereit zum Verurteilen, sollte dieses Wort in uns aufbloppen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du dasselbe tust, was du richtest. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und merkst nicht, dass in deinem Auge ein ganzer Balken ist? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ach, ist das schwer. Und dann, was wir vorher gehört haben, die Rache ist mein, spricht der Herr. Ich will vergelten. Vielleicht ist bei diesem letzten Satz ein Problem, weil vielleicht genau das unser Problem ist, dass wir es Gott nicht so richtig zutrauen, dass er eben der Richter ist und dass er definitiv alles Unrecht sühnen wird. Wir müssen immer selber zum Richter werden. Wahrscheinlich trauen wir es ihm nicht zu, dass er das ordentlich hinkriegt, als ob wir es hinkriegen würden. So könnte man vom Abend mal wieder rausgehen. Es fällt aber schwer. Jedem, auch mir. Jetzt regt sich sicher bei den Hörern Widerstand, aber also das geht doch so auch nicht. Schließlich muss man doch auch mal jemanden kritisieren können. Dazu muss man zunächst mal sagen, das Bedürfnis zu kritisieren ist gar nicht so selten, kommt es nicht so sehr, weil wir sachlich was richtig stellen, sondern weil wir so ein bisschen unser Mütchen kühlen müssen, mal Dampf ablassen. Das muss dann der andere abkriegen und wer dann, der da irgendwie betröppelt dasteht, dann gibt es so eine geheime Freude innerlich. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Das Interessante ist, dass die neutestamentlichen Briefe uns sehr wohl eine Möglichkeit und eine Art und Weise aufzeigen, wie die Nachfolger Jesu kritisieren können, sollen und dürfen. Besonders innerhalb der Gemeinde. Und da geht es oft, wenn man im Neuen Testament guckt, oft wirklich um Sünden, also nicht nur um Meinungsverschiedenheiten. Was für eine Form, wie das Neue Testament uns empfiehlt, so sollt ihr kritisieren, was für eine Form ist das? Ihr könnt es bei Paulus immer wieder lesen. Die Ermahnung, die geschwisterliche Ermahnung. Das ist die Form, wie Christen vor allem untereinander sich kritisieren sollen. Und immer mal selbstkritisch sagen, komisch ist, dass gerade diese Form in der Gemeinde gar nicht so oft vorkommt. Man redet auch bei uns gerne eher hintenrum und nicht in Form der Ermahnung. Also wie geht geschwisterliche Ermahnung? Man spricht das Fehlverhalten direkt Aug in Aug mit dem Kritisierten an. Also nicht hintenrum den Stein durch die Hintertür reinschmeißen, sondern direkt Aug in Aug. Dabei prüft man sich selbst, ob es mir wirklich um die Sache geht oder nur darum, dass ich mir mal Luft mache. Da sollte man den Boxsack im Keller dazu verwenden, fürs Luftmachen. Ich weiß nicht, ob ihr den habt. Das Ziel der Ermahnung ist nicht, dass ich den anderen fertig mache und wie einen begossenen Pudel dastehen lasse, sondern das Ziel der Ermahnung ist, dass ich ihn zurechtbringe. Und dazu ist ganz wichtig, dazu gehört die Bereitschaft der Vergebung. Und dass ich diese Vergebung dann auch gut sein lasse und nicht noch 15 Mal nachkartel. Und dazu gehört auch, und dann, an der Stelle seht ihr das völlig anders als die Art, wie die Welt kritisiert, dazu gehört auch, dass ich für den, der sich verfehlt hat, bete. Habt ihr schon mal mit jemandem ein Hühnchen gerupft, klar gesagt, was falsch gelaufen ist und dann seid ihr zu zweit hingesessen und habt gebetet füreinander? Das wäre wirklich segensreich, wenn so eine Kultur der Kritik bei uns einziehen würde. Da würde sich mancher dann tatsächlich die Augen reiben und sagen, die Christen sind ja ganz anders, die machen es nicht so wie in der Welt. Das wäre wirklich eine Überraschung. Wir können das nicht von uns aus unserer Kraft raus. Wir dürfen bitten, dass Jesus uns die Kraft zu so einer barmherzigen Art gibt. Und dass wir das können, dazu gehen wir dann gleich zum Abendmahl und tanken ganz viel, völlig kostenfrei, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit direkt aus dem Herzen Gottes. Was für ein Schatz. Amen.